Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Viele Menschen glauben, Börse ist Zahlenwerk, Renditeformeln, Makrodaten. Mein heutiger Gast sagt direkt nein. Börse ist Psychologie, Narrativ und manchmal Theater auch. Und kaum jemand hat diese Bühne so lange beobachtet wie er. Willkommen beim Börsenbrain. Ich bin Niklas Kreuz und heute zu Gast Holger Scholze, TV-Börsenanalyst, bestaussehendster Dozent, Unternehmer, Marktbeobachter, für viele eine Stimme, die man mit der Börse verbindet. Für mich jemand, der nicht nur den Markt kommentiert, sondern seziert. Mit einer feinen Art und Weise. Holger, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Dankeschön, lieber Nick. Ich finde das wunderbar, dass wir hier zusammenkommen. Aber du hast natürlich schamlos übertrieben. Einerseits staune ich darüber, was du dir alles gemerkt hast aus vielen Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, hier so Sequenzen rauszunehmen. Aber wunderbar. Ich habe nicht zu widersprechen. Aber im Vergleich zu vielen anderen da draußen am Markt, die wir auch alle kennen, berühmte Börsianerinnen und Börsianer, bin ich ja fast hier noch ein Küken, ja, wenn ich allein an Hans Bernecker denke, mit mehr als 60 Jahren Börsenerfahrung, oder Heiko Thieme, der ja auch bei dir hier in dieser Serie mit dabei sein wird, mit mehr als 50 Jahren Börsenerfahrung und vielen, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen mehr. Da möchte ich mich doch hier demütig eher zurückhalten und aber gerne natürlich zur Verfügung stehen, um deine Fragen zu beantworten.
Klasse, Holger, das ehrt dich, dein bescheidener Charakter, aber du weißt ja auch, im Markt zählt Qualität, nicht Quantität. Also dann mal ganz ehrlich direkt reingesprungen, wer entscheidet sich eigentlich freiwillig, Börsenmensch zu werden? Wie fing das bei dir an?
Ja, ich persönlich habe zunächst erst einmal Zahnmedizin studiert. Das war Anfang der 1990er Jahre aus ganz anderen Motiven, die würden jetzt hier zu weit führen, aber habe dann während meines Zahnmedizinstudiums einerseits natürlich eine gewisse Begeisterung für dieses Fachgebiet schon gespürt und empfunden, aber andererseits dann auch gemerkt, gerade Anfang der 90er Jahre, wo all den Menschen, die aus dem Ostteil unseres Landes kommen, so wie ich zum Beispiel, ja, in Bautzen aufgewachsen, mittlerweile in Dresden zu Hause, haben plötzlich keine Grenzen mehr gehabt. Wir konnten die ganze Welt erobern und erkunden und plötzlich stürzten ganz viele neue Themen auf uns ein, die wir alle natürlich sehr, sehr gerne auch verarbeitet haben, um vieles hinzuzulernen. Und dieser eher begrenzte Kosmos aus Sicht eines DDR-Kindes, was kann man studieren, was möglichst politisch unabhängig ist, der war plötzlich aufgebrochen. Und so habe ich mich dann eben zum Beispiel mit der Fragestellung beschäftigt, wer bestimmt eigentlich den Wechselkurs der D-Mark, wie wir sie damals ja noch als Währung hatten, zum US-Dollar und anderen, wie dem japanischen Yen oder dem britischen Pfund, wer legt das eigentlich fest, um dann die Antwort zu erhalten, das macht der Markt. Und ich habe mich immer gefragt, wer ist denn dieser ominöse Markt? Und bin dann einfach tiefer eingestiegen, habe Manager-Magazin gelesen, das Handelsblatt, viele Fachbücher, natürlich auch André Costolani, der Börsenaltmeister, der mich letztlich eigentlich von der Börse so richtig begeistert hat. Da oben in meinem Regal steht das Buch Das Wunderland von Geld und Börse. Ich kann es vielleicht sogar mal runterholen. Immer griffbereit.
Das war das erste
Buch, das allererste Buch. Was ich über die Börse gelesen habe, 90, 91, 92, immer wieder und mehrfach. Und das hat mich seitdem nicht wieder losgelassen. Das heißt, der Gedanke war weniger bei mir, in irgendeiner Form schnell zu Reichtum zu kommen oder ein Vermögen aufzubauen. Das, was für mich die Börse eigentlich als größte Bedeutung mitbringt, ist die Tatsache, dass sie alles widerspiegelt, was auf der Welt passiert. Das heißt, wenn man sich mit den Bewegungen der Börsenkurse beschäftigt, sei es natürlich Währungen oder Aktien selbst oder Anleihen sowieso oder natürlich auch Rohstoffe, Soft Commodities und Industriemetalle, Gold, Silber, Platin, Palladium, also die Edelmetalle etc. Und dann hinterfragt, warum die Kurse in die eine oder andere Richtung ausschlagen, dann verpassen wir nichts von dem, was auf der Welt passiert, weil alles ja in der Regel irgendwo eine nachrichtliche Ursache hat. Obwohl wir auch das Thema nochmal vertiefen können, denn in der Regel sind es nicht die Nachrichten, die die Kurse beeinflussen, sondern eher umgekehrt die Kursbewegungen verursachen dann bestimmte Interpretationen und Nachrichten und wie Börsianer dann damit umgehen. Aber ich fand es einfach faszinierend, immer mit dem Ohr am Puls der Zeit zu sein. Und deswegen habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt und letztlich dann auch meine Studienrichtung gewechselt. Nach 4 Jahren Zahnmedizinstudium hinübergegangen zu den Wirtschaftswissenschaftlern und habe dann Betriebswirtschaftslehre studiert hier in Dresden an der Technischen Universität.
Ja, kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Du leistest großartige Arbeit, nicht nur als Augur, sondern eben als auch Guru an den ganzen Börsentagen verteilst dein Wissen, förderst die finanzielle Allgemeinbildung. Allein dafür solltest du schon einen Bundesverdienstorden bekommen.
Kannst mich ja mal vorschlagen, aber ich glaube nicht, dass der Vorschlag ganz oben schießt.
Dann muss doch noch der richtige Bundespräsident da sein, der es dann entsprechend auch dir dann annehmen darf.
Lieber Nick, das eint uns ja, dass wir für die Aktienkultur oder jetzt würde ich eher den Begriff Anlagekultur nehmen, einstehen und uns dafür einsetzen, weil gerade in den 1990er Jahren, als ich auch hier einen Börsenverein an unserer Universität mit aufgebaut und ausgebaut habe, also 1995 ging das los, da wollten wir einfach das Wissen über die Funktionsweise der Finanzmärkte mehren und unter die Bevölkerung bringen, weil damals hatten wir eine Quote von maximal 15% der Deutschen, die sich für Aktien direkt oder indirekt interessierten. Und diese Quote ist nicht unbedingt nach oben gegangen, also zumindest nicht so spürbar. Aber das Wissen derer, die sich mit den Märkten beschäftigen, das hat doch deutlichen Zuwachs erhalten. Und ich glaube, da haben wir gemeinsam, auch du übrigens natürlich sowieso, einen Beitrag geleistet. Und das freut uns dann natürlich. Und jetzt geht es natürlich peu à peu auch darum, dass jeder es begreifen sollte, dass wir allein auch für die Altersvorsorge nicht drumherum kommen, uns mit der Funktionsweise der Kapitalmärkte zu beschäftigen.
Wunderbar zusammengefasst. Gleich nochmal direkt reingefragt. Wir haben ja in diesen Jahren, Jahrzehnten Märkte erlebt mit Hosse, Crashes, Euphorie. Das hattest du ja auch schon gerade beschrieben. Was war dein persönlicher Moment, an dem du persönlich am meisten Demut gelernt hast?
Oh, dass du mich jetzt darauf ansprechen musst. Ich hatte
natürlich, das interessiert doch alle.
Also ich habe viel daraus gelernt, eine Zeit lang auch erfolgreich verdrängt und dann wieder hervorgeholt bei vielen Vortragsveranstaltungen auch an Universitäten und Hochschulen. Da habe ich jahrelang etwa 40 bis 50 Vorträge gehalten und da bin ich natürlich auch nach solchen Dingen gefragt worden. Mittlerweile bin ich darüber hinweg, weil ich tatsächlich unglaublich viel mitnehmen konnte. Also, bring es mal auf den Punkt. Ich habe in den ersten 3 Jahren, in denen ich, sagen wir mal, auch durchaus einen riesengroßen Fehler begangen habe, nämlich auf Pump zu spekulieren. Ich habe also mir Dispo-Kredite erarbeitet durch eine gute Kommunikation mit den damaligen Bankberatern und habe immer so erklärt, ja, also es gibt Momente, es gibt Tage, da werden Beträge von meinem Konto abgebucht, bevor quasi die Zuflüsse draufgebucht werden. Und für diese wenigen Tage brauche ich eine Überbrückung. Und damals ging das noch in einem guten Gespräch, so als Nachwuchsakademiker mit kostenloser Kontoführung etc. Heute wird das viel strenger überprüft, mit Recht auch, ja, um auch uns letztlich als Kunden zu schützen. Aber ich hatte mir Dispo-Kredite erarbeitet und mit diesen Dispo-Krediten dann tatsächlich an der Börse spekuliert. Und dann passierte etwas ganz Fatales. Ich habe 3 Jahre lang nur Gewinne eingefahren. Dann beginnt dieser Prozess der Selbstüberschätzung. Ja, ich habe ja in mich selbst hineingehört und hatte das Gefühl, ich bin der Allergrößte. Warum habe ich eigentlich nicht schon eher von Zahnmedizin auf Wirtschaftswissenschaften gewechselt? Es steckt mir irgendwie im Blut. Ich habe es doch drauf. Ich habe diesen berühmten guten Riecher und habe Positionen verdoppelt und verdreifacht. Natürlich im bescheidenen Maße eines Studenten. Aber ich fand das grandios und dachte, das ist jetzt genau die richtige Welt für mich. Du bist gut unterwegs. Und dann habe ich den zweiten großen Fehler eigentlich begangen, meine Strategie zu ändern, weil ich habe mich rückwirkend reich gerechnet. Ich dachte immer, wenn ich jetzt nicht nur mit 500 oder 1000 D-Mark hier reingegangen wäre in den einen oder anderen Call-Optionsschein, auf die Deutsche Bank zum Beispiel oder auch Siemens etc. oder auch D-Mark-Dollar damals noch, immer wieder Währungsspekulation, was ein ganz heißes Eisen ist, ja. Und das ging aber in der Regel, also es ging immer gut, 3 Jahre lang. Bis ich dann dachte, also wenn ich höhere Beträge genommen hätte, ja, hätte, wäre, wenn, sind ja diejenigen, die immer an der Börse Geld verdienen, dann wären statt 1000 Mark Einsatz und dann 2000 rausgenommen, bei 5000 Mark Einsatz 10.000 Mark draus geworden. Trau dir doch mal was zu, du kannst es doch, du hast es drauf. Jetzt geh mal voll rein, geh aufs Ganze all in sozusagen. Und dann habe ich alles, was ich hatte, was ich mühsamst über 3 Jahre mir erarbeitet hatte, auf Call-Optionsscheine gesetzt, auf Feba und auf Adidas. Und das im Jahr 1998. Und du weißt, als erfahrener Börsianer kam die Asienkrise, dann ging noch LTCM, der große Hedgefonds, pleite, es gab Untergangsstimmung und alles wurde abgestraft und lief nach unten. Und dann kam der nächste Fehler, ich habe selektiv Nachrichten wahrgenommen und immer nur nach dem Ausschau gehalten, was mir in meiner Position recht gab und dachte, ja, die anderen werden das irgendwann auch noch verstehen und dann zukaufen und dann steigen diese Aktien wieder, mithin dann auch die Kurse meiner Optionsscheine. Was ich als nächsten Fehler völlig vernachlässigt hatte, war die Tatsache, dass natürlich Optionen an Zeitwert verlieren, speziell natürlich auch Optionsscheine. Das heißt, die Zeit lief auch noch gegen mich. Die Aktien dümpelten dann irgendwann nach den größeren Verlusten seitwärts vor sich hin. Dann kamen Negativnachrichten, so Gerüchte, dass zum Beispiel Adidas in China Produkte herstellen lässt von Minderjährigen, ohne das vielleicht zu wissen, aber das Image wurde schlechter etc. Also, es kam alles zusammen und unterm Strich habe ich dann tatsächlich nach einigen Monaten der Qual und der schlaflosen Nächte diese Scheine mit 90% Verlust verkauft. Und ab diesem Moment habe ich mich wieder besser gefühlt. Ich habe einen gigantischen Verlust realisiert und habe es aber endlich abgehakt. Ich hatte dieses Thema ad acta gelegt und ab dem Moment hatte ich wieder die Chance, dass es mir besser ging. Und wenn man weiterdenkt, hat mich das sogar davor bewahrt, dann bei den ganzen Spekulationen am neuen Markt mitzumischen, weil ich schlichtweg kein Kapital mehr hatte. Das heißt, meine Einschätzung zu den Kursverläufen des neuen Marktes in dieser Internet-Euphorie, ja, EMTV und Mobicom und wie die Werte alle hießen, die waren dann in der Regel richtig. Das heißt, ich habe als Unbeteiligter, neutraler Beobachter und quasi Kommentator in meinem kleinen Kreis des Börsenvereins sehr, sehr oft die richtigen Einschätzungen abgegeben, weil ich nicht mehr befangen war. Mhm. Daraus wurde dann auch die Erkenntnis, vielleicht den Berufswunsch zu formulieren, mal als Journalist oder als Reporter, als Analyst an die Börse zu gehen und dort eher darüber zu berichten, als nun selbst Investor zu sein. Aber die Geschichte nahm dann ihren Lauf.
Ja, sehr erfolgreich bei NTV und man sieht dich und hört dich ja regelmäßig in all diesen ganzen Podien. Von deinem Gefühl her, so wie ich das immer auch wieder rausgehört hatte, war eigentlich, Märkte bewegen sich nicht nur durch Fakten, sondern wegen Geschichten. Teilst du das? Und wenn ja, wann kippt deiner Meinung nach gerade in der aktuellen Situation Optimismus in Euphorie? Weil das ist der letzte Weg, bevor es dann runtergeht. Und wann wird aus dieser Vorsicht dann Angst, wo dann wiederum auch wieder Panik entsteht? Also wo ist deiner Meinung nach, nachdem du diese wertvollen Erfahrungen gesammelt hast, genau der Kipppunkt? Ist er aktuell? Würdest du es in der heutigen Situation Spiel?
Du hast jetzt schon die wesentlichen Begriffe genannt. Ja, immer wieder dieses Wechselspiel zwischen Angst und Hoffnung, was übrigens ja auch die Notenbanken mit der Geldpolitik immer wieder versuchen auszusteuern. Beziehungsweise die Geschichten mit der überbordenden Euphorie, also Hossephasen, die dann Bässephasen wiederum gegenüberstehen. Und da gibt es natürlich einige Weisheiten, die auch in den Costolani-Büchern stehen, die ich immer im Hinterkopf habe. Die Hosse stirbt in der Euphorie und die Bässe stirbt in der Panik. Es gibt auch gute Experimente mit Publikum, die man durchführen kann, um das zu erläutern, warum in dem Moment, wo alle das Gleiche denken, im Grunde der Tag, an dem das Gegenteil passiert, nicht mehr fern ist. Ja, weil wenn alle investiert sind und positiv über die Zukunft von Aktien sprechen, ja, wer soll denn dann noch kaufen? Es sind ja alle schon investiert. Und alle hoffen, dass irgendwo anders einer herkommt, der nochmal $10 obendrauf liegt. Aber der kommt nicht, weil der ist ja schon investiert. Und das ist dann der Moment, wo die Ersten anfangen, Gewinne mitzunehmen und die Kurse so schnell abrutschen, so schnell kann man gar nicht gucken, geschweige denn aus dem Markt aussteigen. Solche Phasen habe ich mehrfach erlebt, auch als ich selbst in der Zeit an der Börse war, 2008 bei der Lehman Brothers Pleite und der Hypothekenkrise, Bankenkrise. Später wurde dann die Eurokrise, europäische Staatsschuldenkrise, Irlandkrise und was wir alles für Krisen hatten, Griechenlandkrise, eine Krise nach der anderen und wenige Jahre später, natürlich auch durch das Geld der Notenbanken, sind die Börsenkurse auf Allzeithochs wieder hochgelaufen. Und da fragten mich dann auch Familienmitglieder, wie kann das sein? Seid ihr eigentlich irre an der Börse? Wir reden nur über Krisen und die Kurse stehen auf Allzeithoch. Und das kann man natürlich im Nachhinein immer wunderbar erläutern. Und wir haben jetzt im Prinzip auch so eine widersprüchliche Situation. Die hast du ja auch angedeutet. Ja, wir haben den Iran-Krieg. Und das ist immer für mich ganz wichtig dazu zu sagen. Das eine sind diese fürchterlichen Kriege, diese menschlichen Schicksale, die keiner sehen will und die auch sehr schmerzen und wo wir Mitgefühl entwickeln. Aber unsere Aufgabe als Börsianer und Börsenanalysten ist, unseren Job auszuüben. Genauso wie eine Putzkraft im Krankenhaus weiter putzen muss und der Lokführer weiter seine Lok führen sollte und andere Berufe wie die Verkäuferin jeden Morgen wieder parat steht, um Kunden zu beraten. So ist es unsere Aufgabe, natürlich das Vermögen der Kundinnen und Kunden und der Zuschauer da draußen möglichst zu schützen und gute Hinweise zu geben. Das heißt, die Börse ist in der Regel ja keine moralische Instanz. Trotzdem haben wir ja alle ein Herz und ein Mitgefühl. Und dennoch klingt es manchmal sehr hart und unmenschlich, wenn wir dann das so nüchtern runterbrechen auf Weltwirtschaftswachstumszahlen oder künftige Marktbewegungen. Also das will ich nur mal herausstellen. Selbstverständlich wünschen wir uns alle, dass diese Kriege möglichst schnell beendet werden und es nie wieder Kriege gibt. Aber wir haben auch nicht die Macht, das beeinflussen zu können. Also müssen wir es nüchtern versuchen zu analysieren. Und es gäbe natürlich genügend Gründe, Angst zu haben vor weiter steigenden Ölpreisen, vor steigenden Inflationsdaten, vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft, vielleicht sogar vor einer Rezession. Und wenn dann Zeitungsartikel und Fernsehnachrichten zu diesen Themen kommen, dann spürt man das natürlich psychologisch auch an der Börse. Aber was ich hier beobachtet habe in den vergangenen Wochen ist, dass sich die Börsianer, übrigens auch die großen institutionellen Anleger, mehr und mehr mit den Daten und Fakten beschäftigen. Die geben nichts mehr darauf oder wenig darauf, was Donald Trump rausposaunt an Warnung hier oder Drohkulisse da. Außerdem gibt es ja dieses geflügelte Wort Taco, ja, Trump always chicken out. Also er kneift letztlich immer, wenn es drauf ankommt. Dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber wir haben es oft genug gesehen, auch in der Grönland-Frage zum Beispiel. Aber um zurück zum Thema zu kommen, die Börsianer wissen, dass wenn diese ganzen psychologischen Effekte raus sind und wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, hoffentlich dazu kommen sollte, dass man irgendeine diplomatische Lösung findet, letztlich so hoffen wir ja auch beim Ukraine-Krieg, dann wird der Fokus sehr, sehr schnell wieder auf den Fakten liegen. Und das sind natürlich Konjunkturdaten, das sind Unternehmenszahlen und das sind natürlich auch Zukunftstechnologien wie KI etc. Und viele beginnen jetzt schon damit. Und wenn wir die laufende Berichtssaison in Amerika betrachten, dann stellen wir fest, 80% der Unternehmen haben positiv überrascht. Und so ist es dann wiederum nicht überraschend, dass sich Börsianer dann auf solche fundamentalen Fakten berufen und sagen, hey, dann kaufen wir jetzt mal wieder Aktien aus dem S&P 500 und deswegen ist er auf neue Allzeithöchststände geklettert und zieht andere Indizes mit. Und dennoch gilt es hier ganz genau hinzuschauen, selektiv die Sache zu betrachten, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, weil diese großen Technologietitel, die die Kurse natürlich immer wieder dann auch ziehen oder auch mal bei einer Korrekturphase wieder nach unten dreschen sozusagen, die beeinflussen vieles, aber der Markt gewinnt an Breite. Die Gewinnsteigerungen, die erwartet werden, auch bei den restlichen 493 Werten außerhalb der Magnificent Seven, die legen zu. Und in der Erwartung, dass der Markt in der Breite auch an Profitabilität gewinnt und an Gewinnwachstum zulegen kann, das ist eine ganz neue Dimension der Überlegung und die führt mich eigentlich dazu, wenn wir gerade jetzt schon mal diese Investitionsmöglichkeiten ansprechen, eher auf einen gleichgewichteten S&P 500 Index zu setzen, als auf den klassischen S&P 500, weil ich da immer wieder die Beeinflussung durch diese Magnificent Seven habe. Aber wahrscheinlich dürfte sich der breit gefächerte oder gleichgewichtete Index unterm Strich in den kommenden Jahren besser entwickeln, denn diese CapEx-Investitionen, die großen Schiffe letztlich tätigen müssen, sonst sind sie bald weg vom Fenster. Da stellt sich immer wieder die Frage, ob die tatsächlich sich auch für diese Unternehmen, die Investitionen tätigen, auch rentieren am Ende.
Ja, sehr wertvolle, sehr interessante Gedankengänge. Natürlich keine Empfehlung in der Form, aber extrem wichtig. Und es zeigt auch letzten Endes, wie man sich aufstellen sollte, in welche Richtung es gehen kann. Jetzt ganz persönlich gefragt, wie bist du denn aktuell aufgestellt für dein persönliches Portfolio? Siehst du mehr Chance oder mehr Risiko in der aktuellen Gemengelage, fundamental, geopolitisch, mikroökonomisch, makroökonomisch?
Ich sehe eher immer die Chancen, natürlich ohne die Risiken zu vernachlässigen. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst werden lassen, dass wir alle, und zwar keiner von uns, auch wenn es der eine oder andere vielleicht anders behauptet, keiner von uns weiß, was morgen, was nächste Woche, was nächsten Monat, was nächstes Jahr konkret passieren wird. Kommt von irgendwoher wieder ein schwarzer Schwan, der die Märkte überschattet und die Kurse in verschiedenen Bereichen nach unten prügelt und andere vielleicht steigen lässt. Wir wissen es nicht. Deswegen ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen, breit zu streuen, in verschiedene Anlageklassen zu gehen und dort alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die uns zur Verfügung stehen, in dem Maße, was zu jedem Einzelnen passt. Und ich habe für mich ein Maß gefunden, tatsächlich auch in der Breite hier in festverzinsliche Wertpapiere genauso zu gehen. Ich meine, ich bin jetzt etwas über 50 und es gab früher auch mal so die Regel 100 minus Lebensjahre sollte die Aktienquote sein und maximal und der Rest sollte eher stabil angelegt sein. Der ein oder andere widerspricht dieser Theorie, aber ich finde, das ist zumindest ein guter Richtwert. Ja? Und denn die Theorie, die dahinter steckt, ist ja, wenn wir dann irgendwann mal auch unseren Lebensabend genießen wollen und zehren wollen, dann sollten wir nicht so schwankungsanfällige Wertpapiere im Depot haben, sondern dann gilt eher Stabilität. Ja, und deswegen gilt es hier auch immer wieder nachzujustieren und umzuschichten. Also, ich habe deswegen stabilen Anker in festverzinslichen Papieren. Ich habe selbstverständlich aber auch Aktien beziehungsweise auch aktiv gemanagte Aktienfonds, weil ich der Meinung bin, dass ich mittlerweile schon erkennen kann, ob ein aktiv gemanagter Fonds oder der Fondsmanager in der Lage ist, seine Benchmark out zu performen, also sich besser zu entwickeln als der Markt, weil ansonsten natürlich immer wieder das Thema ETFs genannt wird. Aber da bin ich in passiven Produkten, die 1:1 mit dem Markt mitlaufen. Und es stellt sich immer die Frage, es ist besser, als gar nichts zu tun. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber es gibt da draußen doch zahlreiche sehr, sehr erfahrene Fondsmanager, die in der Lage sind, mit ihren Fonds eine bessere Performance hinzulegen. Und ich habe das Gefühl, dass ich die mittlerweile rausgefunden habe. Und dann bin ich aber natürlich auch abseits der von den emotionalen Kursfeststellungen der Börse geprägten Notierungen unterwegs. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe, aber Fakt ist, ich bin auch an den Private Markets, also im Private Equity Bereich investiert und empfehle das auch immer wieder bei den Menschen, für die sich das eignet. Denn dort gibt es ein ganz anderes Muster der Preisfeststellung. Natürlich ist im Private Equity Bereich auch eine Vorauswahl dringend notwendig. Aber sich hier auch aufzustellen und breiter zu diversifizieren, und da gibt es ja für Privatanleger jetzt mittlerweile seit 2 Jahren die Möglichkeit, in sogenannte ELTIFs auch zu investieren. European Long-Term Investment Fonds, also an der echten Wertschöpfungskette sich zu beteiligen, abseits der Börsennotierung. Da gibt es interessante Produkte mittlerweile, auf die Sie zugreifen können. Und diese gehören auch in meinem Portfolio dazu, übrigens auch in den Portfolien meiner Zwillinge. Ich bin Vater von Zwillingen, die sind jetzt 7 Jahre alt, und das ist sowieso das Wichtigste und das Beste, was man tun kann an der Börse, möglichst früh beginnen, obwohl es nie zu spät ist, aber möglichst früh beginnen und dann mit einem Sparplan, also regelmäßig anzusparen mit gleichen Beträgen, um dann natürlich auch immer wieder, wenn die Börse mal eine Schwächephase hat, preiswerter mehr Stücke einzukaufen, um dann sich über einige Jahre tatsächlich dann auch einen guten Wohlstand aufbauen zu können. Und dabei bin ich natürlich unseren Kindern behilflich.
Sehr, sehr wertvoll. Solche Väter wünscht man sich. Vielleicht auch einen weiteren Tipp von Vater zu Vater. Der 15. eines Monats.
Ja.
Vermeidest du den Monatsultimo-Effekt, also die Sparpläne nie am Anfang eines Monats einrichten, sondern immer zum 15. einziehen lassen, macht 1% im Jahr aus. Über 72 Jahre ist es eine Verdoppelung der gesamten Vermögensmasse. Das finde ich ziemlich überzeugend, und von daher bin ich mir aber auch schon sicher, dass du diesen Kniff auch schon kennst.
Ganz wichtiger Hinweis, ganz wichtiger Hinweis. Und wir hatten ja schon so einige Runden gemeinsam, und es ist immer wieder wertvoll, dass du das erwähnst. Ich vergesse es hin und wieder tatsächlich zu erwähnen, aber natürlich haben wir es auch so eingestellt.
Siehst du, als Doppelpack sind wir mindestens doppelt so wertvoll. Dann lass uns mal wertvoll hinter die Kulissen schauen. Es ist für viele sehr spannend und interessiert unsere Zuhörer natürlich. Wenn man von außen auf Börsen-TV schaut, wirkt das manchmal, also man sieht Bloomberg, Breaking News, und es ist alles geschniegelt hübsch, sieht alles toll adrett aus. Wie sieht die Realität hinter den Kulissen wirklich aus? Also das hinter dir ist auf jeden Fall ein echtes Bücherregal. Da hast du ja ein echtes Buch auch gezeigt, vermutlich sogar mit einer Signatur von Costolani. Aber lass mal die Anleger überraschen und sag mal, was wirklich dich am Tagesablauf prägt, und einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Das würde uns interessieren.
Eine sehr kluge und wichtige Frage, denn wir sollten immer unsere Informationsquellen überprüfen und sollten uns sicher sein, ob die wirklich seriös und glaubwürdig sind und ob wir uns auf sie verlassen können. Höchstwahrscheinlich ist eine Mischung auch mehrerer Informationsquellen ganz entscheidend. Ich habe natürlich auch meine Podcasts, die ich mir anhöre und ansehe, von anderen Börsianern, die ich sehr, sehr schätze und denen ich gerne zuhöre und die mich inspirieren, auch über Dinge nochmal tiefgründiger und anders nachzudenken, um mir dann aber letztlich immer meine eigene Meinung zu bilden und diese dann weiterzugeben. Also dieser Austausch ist ganz wichtig, nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen aus dem journalistischen Fach, sondern natürlich auch Börsenanalysten, Fondsmanagern und vielen anderen, die da mit viel Erfahrung an den Märkten tätig waren und sind. Keine Frage. Nun, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Blick hinter die Kulissen des Fernsehgeschäfts jetzt in dieser Kürze der Zeit, wir wollen es ja nicht übertreiben, hier so schildern kann, aber vielleicht mal anhand eines Beispiels. Ich erinnere mich, das ist jetzt einige Jahre her, da war ich gerade an der Börse im Dienst, und ich wurde früh morgens geweckt durch so ein Alarm eingestellt für wichtige Nachrichten und Ad-hoc-Mitteilungen, also wirklich wichtige Dinge. Und bin dann früh am Morgen aufgewacht oder wurde geweckt durch diesen Alarm. Und da hieß es, ein Wirbelsturm. Und jetzt muss ich überlegen, ich meine mit einem Durchmesser von 50 Kilometern, es kann sogar sein mehr als 50 Kilometer, 100 Kilometer. Er war auf jeden Fall auf dem Weg auf die Nordostküste Australiens. Ja. Mein damaliger Kollege an der Börse rief mich an und sagte, Holger, wollen wir dazu nicht was machen? Ein Bericht. Was könnte das für die Börse bedeuten? Und ich sagte, okay, einverstanden. Ich ziehe mich schnell an und komme an die Börse. Und da haben wir recherchiert und recherchiert. Aber außer dieser Meldung, dass ein Wirbelsturm mit gigantischem Ausmaß jetzt in rasendem Tempo auf die Nordostküste Australiens zumarschiert, war nichts zu finden. Und dann haben wir gesagt, egal, aber diese Meldung weiterzugeben, das kann ja für viele interessant sein. Und dann habe ich mich vor die Kamera gestellt und habe in einer Minute 30 geschildert, dass ein Wirbelsturm, also in möglichst nüchtern, ja, in rasanter Geschwindigkeit auf dem Weg ist zur Nordostküste Australiens. Allerdings gibt es bisher noch keine Reaktion darauf, auch nicht an den asiatischen Märkten. Mhm. Und inwieweit dann Industrieanlagen etc. betroffen sind, das werden wir für Sie jetzt noch ermitteln. Wir melden uns später nochmal. Also ich habe gar keine Nachricht verkündet. Es ging aber über YouTube ein Beitrag raus mit der Headline "Gigantischer Wirbelsturm auf dem Weg nach Australien, Auswirkungen für die Börse". So, und ich habe ja gar keine Auswirkungen genannt. Dieses Video hatte hunderttausende Klicks. Das ging bei Google sogar in die Empfehlungsliste und erzeugte noch mehr Klicks. Ja. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ohne was zu sagen, schießt so ein Video so nach oben. Ich sollte hier noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Dann habe ich mich sehr darum bemüht, habe also genau geschaut, was ist in dieser betroffenen Region zu Hause, welche Industrieanlagen, welche Branchen könnten beschäftigt sein, sind das börsennotierte Unternehmen etc. und welche Auswirkungen könnte das haben? Und habe dann schön das Ganze noch mal runtergebrochen, ich meine so auf 3 Minuten. Und wir haben noch mal eine Sendung draus werden lassen und haben das Video wieder hochgeladen. Und das hatte dann, ich meine, 320 Zugriffe. Und es wurden auch nicht mehr. Obwohl es viel inhaltsstärker war und fundiert und damit mit diesen Informationen auch jemand was anfangen konnte. Letztlich war das gar keine Gefahr für die Börse. Es gab dort keinen größeren Impact jetzt auf Börsenkurse, auf börsennotierte Unternehmen etc. Und oftmals ist es ja sogar so, dass Naturkatastrophen eher in der Folge für Investitionen sorgen, weil Dinge wieder aufgebaut werden müssen, die gerade kaputt gegangen sind, also Gelder an die Hand genommen werden, die sonst nicht in die Hand genommen worden wären sozusagen. Naja, und dann ist das manchmal sogar noch ein in der Folge, also im zeitlichen Ablauf mit der Zeitverzögerung sogar noch also konjunkturell messbar im Bruttoinlandsprodukt, dass solche Naturkatastrophen später sogar noch eine Belebung hervorführt. Also Fakt ist, an diesem Beispiel habe ich selber gespürt, wie wir da draußen eigentlich gestrickt sind, wie wir Nachrichten wahrnehmen, wie oberflächlich es geworden ist und dass es hauptsächlich um Einschaltquoten, um Klickraten und solche Kennzahlen geht und weniger darum, wirklich eine gut recherchierte, fundamental sichere Nachricht zu erhalten und sich mit der auch zu beschäftigen, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Das ist nicht mehr der Zeitgeist und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen bin ich auch persönlich jeden Tag eher auf der Suche nach diesen wirklich fundamental belastbaren Daten. Die sind aber tatsächlich schwer zu bekommen, weil die Medienlandschaft sich natürlich dementsprechend verändert hat und eher sich nach dem Konsumenten ausrichtet, der ganz schnell nur noch Schlagzeilen lesen möchte.
Ja.
Ist aber gefährlich. Ne?
Ja, ist gefährlich. Na, sagst du so viel Richtiges, nicht an der Oberfläche, nicht die schnelle Lösung, sondern oftmals muss man tiefer graben, um auf dem richtigen Weg an der Börse auch Geld zu verdienen. Nichtsdestotrotz, wir werden uns nicht diesem Zeitdiktat unterwerfen, ist aber eine schöne Überleitung, weil wir auch wissen, das, was du beschrieben hast, Psychologie, wir sagen selber 80% des Anlagerfolges entscheidet sich immer zwischen den Ohren. Was ist der gefährlichste Anlagefehler überhaupt für dich? Ist FOMO schlimmer oder Verlustaversion?
Also, das ist sicherlich individuell unterschiedlich. Ich glaube, es ist natürlich die Tatsache, sich selber in die Taschen zu lügen. Also sich selber eine Situation schön zu reden, obwohl sie nicht wirklich schön ist, anstatt nüchtern der Wahrheit ins Auge zu blicken, wie bei meinem vorherigen Beispiel, was ich am eigenen Leibe gespürt habe. Im Grunde ist es gar nicht so schwer. Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen ist im Grunde das Geheimnis, dass man sich vorher einen Plan aufstellt und sagt, was bin ich denn bereit auch zu verlieren? Also was kann ich an Verlusten verkraften? Und sich dann auch einen Stopp zu setzen, sei es im Kopf oder direkt auch als Stopp-Order, das kommt aber auf das Papier drauf an. Ich habe also Börsenzeiten erlebt, da haben Menschen Stopp-Orders in den Markt gesetzt und die sind dann auch ausgeübt worden, allerdings zu einem wesentlich niedrigeren Kurs, als sie dachten. Denn was bedeutet denn, eine Stop-Loss-Order einzustellen? Die bedeutet, dass ich in dem Moment, wo der Kurs erreicht ist, den ich eingestellt habe, eine unlimitierte Verkaufsorder an den Markt gebe, die dann erst zum nächsten möglichen Geschäft, also durchgeführt wird, beziehungsweise zur nächsten Kursfeststellung ich dann abgerechnet werde. Mhm. Und was passiert aber bei größeren Kurssprüngen? Ne, dann wird der erste Kurssprung führt dafür, dass meine Stop-Loss-Order ausgeführt wird und der übernächste, der vielleicht wirklich mehrere Prozent tiefer liegen könnte, werde ich dann ausgeführt. Sehr, sehr gefährlich kann das sein bei äußerst volatilen Werten mit wenig Umsätzen, wo größere Kurssprünge sowieso an der Tagesordnung sind. Das heißt, hier muss man immer unterscheiden, welches Vehikel nehme ich. Und trotzdem ist wichtig, sich diesen Stopp zu setzen und dann lieber einen Verlust zu realisieren, der zwar wehtut, aber der mich nicht ruiniert am Ende. Das ist ganz entscheidend. Ja. Und Gewinne laufen zu lassen. Ich hatte früher als Praktikant in der Bank den einen oder anderen Kunden, wenn der Aktien mit 2-3% im Plus hatte, rief der an und hat gesagt, verkaufen, verkaufen, wir haben einen Gewinn, verkaufen. Und bei den Verlusten, da war 30-40%, da konnte man reden, wie man wollte. Nein, die lassen wir stehen. Solange wir es nicht verkauft haben, haben wir es nicht realisiert. Das kommt schon wieder und sich schön geredet. Und die gingen immer weiter nach unten. Und irgendwann habe ich dann mal zu dem Kunden gesagt, wissen Sie, merken Sie, dass Sie die Raketen immer verkaufen und die ganzen Leichen, die sammeln Sie im Keller. Das wird so nichts. Qualität im Depot zu behalten und diese laufen zu lassen, das Momentum für sich zu nutzen, das ist eigentlich die große Kunst und die Disziplin zu haben, Verluste zu begrenzen.
Dispositionseffekt, der wird damit vermieden. Du bringst das wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt.
Gut, aber du hast immer die passenden Fachbegriffe dazu. Das ist das Schöne, Nick.
Ja, da kann man nachschlagen oder googeln. Heutzutage googelt man ja alles oder lässt die KI für sich arbeiten. Wir haben in dem letzten Blog immer so das Thema Mythen entzaubern. Und zwar in so einem Quick-Check-Format. Ist es nicht sklavisch vorgeschrieben, eine Frage mit einer Antwort von einem Satz zu beantworten. Aber es sollte schon zügig beantwortet werden. Das macht den Reiz dieses Formates aus. Bist du bereit für den Mythencheck bzw. Mythen zu entzaubern?
Was auch immer jetzt auf mich zukommt, ich stelle mich natürlich dieser Aufgabe, gerade wenn sie von dir kommt. Ich habe vollstes Vertrauen, aber ich bin gespannt, ob ich das meistern kann.
Market Timing. Buy the dip. Was sagst du dazu? Korrekt.
Greife nie in ein fallendes Messer, ist meine Gegenrede. Das gilt eben nicht in jedem Fall. Und die Frage ist ja immer, wo ist das Dip? Ja. Das weiß ich ja vorher nicht. Also Vorsicht ist hier eher Mutter der Porzellankiste. Die Börse ist keine Einbahnstraße. Das sind jetzt 3 Euro ins Phrasenschwein. Also lieber erstmal warten, ob sich ein Boden bildet und wo er sich bildet und dann einsteigen. Ich weiß doch vorher nicht, ob es ein Dip ist.
Das heißt, man erkennt auch keinen Crash vorher?
Nein, Crashs, die vorhergesagt werden, kommen nicht. Das ist meine Erfahrung. Also je mehr Menschen davon sprechen, dass ein Crash bevorsteht, umso weniger wahrscheinlich ist der. Weil genau diese Menschen, die darüber sprechen, sind aktive Investoren und die haben dann alles schon verkauft. Also wo soll dann der Verkaufsdruck noch herkommen? Ja. Crashs passieren unerwartet. Entweder wenn ein Tropfen irgendwie das Fass zum Überlaufen bringt, manchmal sogar ohne jede Nachricht kommt Verkaufsdruck auf, dann die automatischen Handelsprogramme, die Algorithmen, die dann greifen und ein Verkauf nährt den nächsten, dann kriegen Leute Angst und Panik und dann geht es einfach mal abwärts. Es ist für Märkte langfristig auch gesund, auch mittelfristig, ja, dass man mal Korrekturphasen hat. Durchaus auch mal einen Crash. Wir müssen das nur aushalten können und müssen es dann richtig einordnen. Die meisten Privatanleger begehen aber den Fehler, zyklisch zu handeln. Das heißt, in der Angst, im Crash dann zu fast den niedrigsten Kursen alles zu verkaufen und zu sagen, ich gehe nie wieder an die Börse, ich will nie wieder Aktien, nie wieder werde ich investieren. Aber in der Euphorie, wenn alle sagen, es kann nur nach oben gehen, dann kaufen sie zu den Höchstkursen und werden dann sehr oft abgestraft. Das haben wir mehrfach erlebt und hier gilt tatsächlich die alte Weisheit von Costolani aufs Neue: antizyklisch investieren.
Markt hat immer recht.
Nein, wäre die kurze Antwort, aber tatsächlich meine ich das so, dass wir ja sehr, sehr oft spüren, dass es Übertreibungen gibt, Überhitzungstendenzen gibt und dadurch entlarvt sich der Markt oder die Marktteilnehmer in der Gemeinschaft ja selbst, indem dann solche Überhitzungsphasen nach oben oder solche extrem frostigen Phasen nach unten oftmals sich wieder korrigieren und sich dann ein Niveau einpendelt, wovon wir dann sagen könnten, das ist jetzt wieder fair bewertet. Also durch diese Übertreibungsspitzen nach oben und nach unten erkennen wir ja, dass der Markt nicht immer recht hat. Er hat oft recht, das ist richtig. Am Ende geht es aber immer darum, entsprechen die bezahlten Kurse am Markt auch dem fundamentalen Wert eines Unternehmens, wenn wir jetzt von Aktien sprechen, oder meinetwegen so Begriffen wie Kaufkraftparität, wenn wir zwischen zwei Währungen die Sache betrachten müssen, etc., so als Orientierungspunkte. Also das ist doch sehr, sehr komplex. Aber die Aussage, die du als Frage gestellt hast, die würde ich mit einem Nein beantworten. Ich bin gespannt, wie das die Kollegen sehen.
Ja, und zur Diversifikation, überflüssig?
Nein, alles entscheidend, breit diversifizieren, sich dort möglichst groß aufstellen in verschiedenen Anlageklassen, auch verschiedenen Währungsräumen, verschiedenen Branchen und dort natürlich auch nach dem eigenen Chance-Risikoprofil Entscheidungen treffen, sich auch von seriösen Beratern hier Hinweise holen und diese auch für sich zu nutzen wissen. Das ist doch sehr entscheidend. Übrigens gilt für mich hier auch, dass es wichtig ist, sich zumindest so viel Wissen über die Zusammenhänge an den Märkten anzueignen, dass man in der Lage ist, 2, 3 gescheite Fragen zu stellen, wenn jemand kommt und einem ungefragt einen Rat geben will. Weil es gibt so viel Scharlatane da draußen, die einem irgendwas vom Pferd erzählen wollen. Und wenn ich da 2, 3 Fragen auf Lager habe, an denen ich erkennen kann, ob die mir die Wahrheit sagen und es gut mit mir meinen oder ob sie Blödsinn erzählen, dann weiß ich schon mal, ob ich bei einem richtigen, guten, seriösen Berater bin oder nicht.
Klasse. Letzte Frage, Holger. Wenn unsere Hörer nur eine Sache mitnehmen sollten, welche wäre das? Aus diesem gesamten Fundus, diesem wertvollen Fundus, den du uns jetzt gerade hast, mal öffnen lassen oder einen Blick reinschauen lassen.
Behalten Sie Ihre Neugierde. Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie interessiert, bleiben Sie investiert. Denn der größte Fehler, den man begehen kann, ist nicht investiert zu sein, das Geld irgendwo auf dem Sparbuch vor sich hin dümpeln zu lassen. Dort verliert es an Kaufkraft, weil die Inflationsrate gerade in den vergangenen Jahren bis heute in der Regel höher ist als die Verzinsung, die ich dort bekommen kann. Das heißt, kalkulierbare Risiken einzugehen, mit denen ich gut leben kann, in einer breiten Streuung, das sollte jeder beherzigen und dort nicht den Mut verlieren, sondern zuversichtlich optimistisch zu sein. Die Welt wird immer besser, auch durch Technologiesprünge. Wir sehen es jetzt im KI-Bereich. Auch hier gilt, keine Angst haben, sondern sich offensiv damit beschäftigen, auseinandersetzen und die richtige Wahl auch hier zu treffen, welche Instrumente ich bevorzuge. Gerade die KI wird auch in den kommenden Jahren mehr und mehr in der Breite der Wirtschaft ankommen und dort enorme Produktivitätssprünge hervorrufen und Effizienzsteigerungen und für uns natürlich Spannendes bereithalten. Also bleiben Sie mit dem Ohr am Puls der Zeit. Es lohnt sich.
Klasse, Holger. Das war nicht nur Marktanalyse, Das war Psychologie, da war Kapitalmarkt, Philosophie, Erfahrung und ein Blick, ein sehr wertvoller Blick hinter die Kulissen einer Branche, die nach außen oft viel kontrollierter wirkt, als sie innen manchmal ist. Und an alle Zuhörer, Sie haben es heute wahrscheinlich absolut gespürt. Vielleicht ist es an der Börse weniger ein Ort für Prognosen, sondern mehr ein Ort von Charakteren. Mich hat es sehr gefreut. Ganz herzlichen Dank, Holger, für diese wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen beim Börsenbrain.
Sehr gern. Alles Gute. Ciao.